Hallo Philipp!
Hallo Antonia! Oh, das hat ja. Das hat ja. Du hast ja richtig gesungen hier, als wärst du ein Vögelchen Mitte April.
Ja, ich habe gestern die Grönemeyer-Doku gesehen und du hast, habe ich den ganzen Abend nur noch Gröni gejohlt.
Ja?
Ach, Gröni!
Ja, die werde ich mir auch noch, die werde ich mir auch noch reinziehen. Wahrscheinlich ist es, ich war ja zweimal in der Waldbühne schon bei Gröni. Und das
mit
war
mir einmal.
Ich weiß. Und wahrscheinlich, was ich damals nicht wusste, das wird ja, mit den Jahren wird er ja immer mehr, noch mehr zum Star. Also war ja schon ein Megastar, aber es ist jetzt wahrscheinlich voll schwer, Tickets zu kriegen, oder? Das finde ich ja immer so anstrengend.
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Naja,
ich habe keine Ahnung.
Egal.
Ich muss auch sagen, dass ich mir die neueren Alben nicht wirklich angehört habe.
Nein, wir wollen aber. Wir wollen nur die alten. Nein, es gibt
wir
natürlich
nur
schon.
Tief im Westen. Ne?
Ja, das sollte Gröni mal irgendwann nicht mehr können, kannst du auf jeden Fall übernehmen, weil du ihn sehr gut nachmachen kannst.
Ja, hat der
Gerd
auch gesagt. Ja.
Also da muss ich sagen, ist immer wieder beeindruckend. Aber ich muss sagen, ich habe mit dem Album, wo Mensch drauf war, nee, es hieß sogar Mensch.
Ja.
Also das war. Das war ja auch mega erfolgreich, oder? Also
ja,
da,
Mensch war, ich glaube, das erfolgreichste Album.
Genau, und ich glaube, es ist immer so, da habe ich das Gefühl, ich habe das gar nicht so aktiv rauf und runter gehört und trotzdem kann ich alles mitsingen. Also,
ja.
ist schon ein sehr, sehr gutes Album,
Es ist auch wirklich, und ich habe mich immer gefragt, weil ich war auch beim Mensch bei einem Konzert, als das Album rauskam.
Ja.
Danach habe ich mich immer gefragt, ist das Album so rührend und auch der Song Mensch ist ja der Mensch,
ja.
Mensch ist ja auch so ein echt besonderer Song. Und da habe ich mich immer gefragt, ist das, weil man seine Geschichte weiß oder ist es einfach wirklich ein sehr, sehr gutes Album? Ist es ja, das wissen wir ja, aber ist es so emotional einfach so oder ist es das, weil man weiß, was davor passiert ist, dass seine Frau gestorben ist, sein Bruder etc. Aber
es ist
Album.
Wir kommen hier im Podcast gut zu Gröni. Nein, wir reden auch gleich über Vögel. Kleiner Teaser, wir reden über Vögel. Aber ich glaube, es ist einfach ein gutes, bewegendes Album. Denn jetzt, ich will jetzt hier nicht eine Grundsatzdiskussion, aber ich kannte die Geschichte von ihm nicht. Ich war nämlich 12 Jahre alt, als dieses Album erschienen ist.
Oh mein Gott.
Und,
du musst jetzt auch auflegen, weil du bist einfach viel zu jung.
Naja, ich hab gerade nachgeguckt. 2002 ist das rausgekommen. Das hat mich leider jetzt auch ein bisschen geschockt, dass das also 24 Jahre alt ist. Also das ist krass. Das ist krass. So.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich dieses Lied, dieses Album dann trotzdem rauf und runter gehört habe. Und mich hat das ja bewegt. Und ich hab ja überhaupt keinen Bezug zu seiner Geschichte gehabt. Das kam alles erst dahinter. Und ich muss sagen, also Mensch ist ein tolles Lied, aber der Weg ist immer noch für mich wirklich, also wirklich, da habe ich auch schon wirklich zu geheult. So.
Geheult? Hör mal, aber ich möchte noch einen, bevor wir aufhören, möchte ich noch
bevor wir hier auflegen und
bevor wir aufhören mit Gröni. Bevor wir aufhören mit Gröni. Müsste ich noch ganz kurz sagen, das Album davor, vor Mensch, nämlich Bleibt alles anders, glaube ich, heißt das. Das ist ja mein Lieblingsalbum. Album nach Bochum. Bochum ist sowieso die Hymne, sowieso. Okay, jetzt geht's los. Was gibt's Neues? Natürlich viel. Erzähl du oder soll ich starten mit den Birdies?
Ja, ich starte jetzt einfach mal, weil ich habe gerade aus dem Fenster geguckt und da muss ich aber jetzt mal live, ich gehe jetzt hier live mit euch, praktisch geht mein Blick aus dem Fenster. Und ich gucke unseren beiden Störchen auf den Bürzel.
Oh,
denn Breaking News, also es war ja wieder ein Drama dieses Jahr, beziehungsweise anders als letztes Jahr. Letztes Jahr kam ja der Storch super früh und war nach 10 Tagen einfach weg. Und dann war es immer so ein Hin und Her und Hin und Her. Dieses Jahr war einfach bis zum 8. April niemand da. Es war einfach überhaupt gar nichts los. Dann habe ich diese Horrornachrichten vom Komitee gegen den Vogelmord gelesen, dass im Libanon und auf der Ostzieherroute wieder hunderte Weißstörche geschossen wurden. So, und du kennst mich ja, ne? Saß ich da und gedacht, naja, klar, klar, ist unserer.
Ja, klar. Ja.
Unsere beide, alle. So.
Ja.
Und dachte schon, das war's. So. Und dann auf einmal, und das ist wirklich witzig und auch sehr selten, normalerweise kommt das Männchen ja und steht hier eine Woche rum und dann kommt das Weibchen, auf einmal eines Abends landeten beide, haben sofort losgevögelt und jetzt sitzt sie und brütet.
Also, auch unglaublich.
Ja.
Ja, weil die wussten, die sind im Verzug, die mussten jetzt schnell machen.
Weiß ich auch nicht, das habe ich so noch nie erlebt, aber das ist wirklich, und das war so toll, weil bei uns auch im Dorf, mein Handy, ich war im Garten und ich merkte, irgendwas ist los und alle haben mir geschrieben. Alle haben geschrieben, Störche sind da, schön. Zwei Störche, Störche.
Ja.
Es war wirklich so schön. Also diese.
Aber da muss ich auch wirklich sagen, das finde ich so toll, wie du da so eine Gemeinschaft geschaffen hast bei dir im Dorf. Auch für Vögel, aber auch für andere Dinge. Das hast du so gut gemacht.
Ja, vor allem, also
wirklich.
Was Vögel angeht, natürlich besonders. Ja. Also, aber ich finde es einfach, toll. Nicht, hier geht es nicht um mich, es geht darum, die Menschen teilen die Freude. Das ist ja das, was wir mit dem Podcast auch machen. Also, und es macht den Leuten, also weiß ich nicht, früher hätten sie vielleicht das gesehen und in sich hineingelächelt oder gar nichts empfunden. Aber wenn man über Vogelliebe spricht und über diese Faszination und dieses Tolle, gerade im Frühling, dann teilt man die Freude viel mehr und auch untereinander, gar nicht nur mit mir. Und das finde ich einfach so schön. Und dann haben wir viel erreicht, wenn wir diese Freude an der Natur und an den Vögeln, den Menschen irgendwie zurückgegeben haben. Und das,
absolut.
Das freut mich daran. Gar nicht, dass man jetzt mir Bescheid sagt, sondern dass ich merke, die Leute freuen sich, dass der Storch zurück ist. Und das ist einfach, ist auch ein großer Verdienst des Naturschutzes. Also der Storch, Weißstorch ist ja auch im Logo des NABU. Und denen ging es ja wirklich schlecht. Ich habe nochmal gesehen, in NRW gab es 2 Brutpaare irgendwann in den 80er Jahren oder so. Also krass. In ganz NRW. Und jetzt gibt es über 1000. So. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung für den Naturschutz. Und dass dann der Storch so als Symbol steht, das freut mich einfach sehr, dass das mal positive Nachrichten sind. So. Das ist meine größte Beobachtung und alles andere, also zum Thema Blaukehlchen, das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist gleich.
Ja, aber du hast ja auch die ersten Schwalben, habe ich doch in Erinnerung.
Ja, genau, die erste, ja stimmt, oh mein, es ist Schlag auf Schlag hier.
Schlag auf Schlag, ja.
Also es sind die ersten Rauchschwalben, die erste Rauchschwalbe ist an Ostersonntag gelandet, zu unserer Nachbarin, jedes Jahr dort bei ihr. Also es ist jedes Jahr dasselbe. Und da muss ich auch kurz eine Geschichte erzählen. Das ist eine alteingesessene Dame hier im Ort. Die ist hier geboren, also im Rentenalter. Und die erzählt auch, dass zum Beispiel ihr Nachbar, der hat immer Schwalben gehabt in der Waschküche und das Fenster war so auf Kipp. Und irgendwann hat er gesagt, dass das zu viel Dreck macht und hat das Fenster zugelassen. Und dann sind die Schwalben da natürlich immer hin und wollten rein. Und dann hat sie gesagt, das kannst du nicht machen. So, und hat mir dann ganz stolz erzählt, dass das seitdem wieder offen ist. Ne? Finde ich eine schöne Geschichte.
Super.
Und und da sind die Schwalben als allererstes gelandet. Das ist jedes Jahr so. Inzwischen sind hier, glaube ich, so, ich sehe so 8, 9 Rauchschwalben. Also die Rauchschwalben sind immer als erstes. Und dann kam aber auch letzte Woche schon eine Mehlschwalbe gucken. Und die ist einmal hier gewesen und die sind eigentlich echt immer 2, 3 Wochen später. Ich habe sie seitdem nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie dachte, was ist hier los, wo sind meine Kollegen? Die war auf jeden Fall ein bisschen früh. Aber ein kleiner Vorbote dessen, was noch kommt und ein Zeichen, dass, dass der Frühling nicht nur vor der Tür steht, sondern die Tür schon weit aufgerissen hat.
Ja, das hast du bildlich sehr schön formuliert. Und hier ist es in Köln genauso. Ich mache mal die Überleitung.
Ja.
Wir haben ja jetzt, ich glaube, 3 Wochen nicht telefoniert. Mhm. Seitdem ist auch viel, viel passiert. Mönchsgrasmücke habe ich vor 2, 3 Wochen das erste Mal gehört, habe mich super gefreut. Die sind jetzt hier in mehreren Büschen schon. Also es geht ja dann, wie du sagst, sehr schnell.
Ja.
Da habe ich mich sehr gefreut, einfach den Gesang. Und ich merke auch, diesen Frühling bin ich sehr auf Gesänge. Mein Ohr hat sich dann doch, muss ich sagen, ich ein wenig Lob für mich selber aussprechen.
Ja.
Ich bin echt gut geworden im Vogel erkennen. Und
aber
das macht
mir doch
auch richtig Spaß.
Aber das ist doch ein völlig berechtigtes Lob an dich selbst und vor allem auch an alle da draußen. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die Anfängerinnen und Anfänger sind, was das Ganze angeht. Und dann können die Gesänge einen ja echt mal überfordern am Anfang.
Ja.
Und auch mich als inzwischen, ich würde sagen, halbwegs mittelgestandenen Ornithologen, Anfang des Jahres zum Beispiel die Meisen und so weiter, das ist alles andere als einfach. Das ist überhaupt nicht, damit seid ihr nicht alleine. Deswegen hört euch an, was Antonia zu sagen hat. Übung macht die Meisterin und es ist wirklich so. Mhm. Es ist Erfahrung, ja. Und es gibt natürlich Gesänge. Bei der Mönchsgrasmücke weiß man ja auch, wenn es aus dem Busch Mitte April so plötzlich flötet, dann ist es auch natürlich nicht nur der Gesang an sich, sondern auch der Lebensraum. Und das aber ist ja auch Erfahrung. Und die findet ihr nicht, wenn ihr einfach nur ein Buch lest, ein Vogelbuch, sondern es ist genau das. Man geht spazieren, auf einmal kommt aus dem Holunder und dann weißt du Bescheid. Ne?
Ja, und das wollte ich auch gerade sagen, dass das so ein, das ist wirklich ein Teil der Vogelliebe, der für mich diesen Hobbycharakter hat, muss ich wirklich sagen, dass wenn ich irgendwo hingehe, dass es wie so ein Quiz ist. Also wie du schon richtig sagst, ich überlege, wo bin ich denn eigentlich? Ja. Dann gibt es schon so Sachen, die kann man, also Vögel, Vogelarten, die kann man vielleicht rausstreichen. Dann dann der Gesang natürlich. Dann wie ist die Witterung, wie viel Uhr haben wir? Ja. Etc. Und das macht ja so einen Spaß, dass man dann, also da könnte ich, also ich mache es mir auch manchmal zur Aufgabe, dass ich irgendwo lang gehe oder lang fahre und dann sage, okay, die nächsten 3 Minuten überlegst du und hörst du und guckst mal, welche Vögel hier sind. Und dann mache ich das und danach gehe ich zu Merlin rein, der leider manche, also ist ja eine tolle App, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man wirklich sich vergewissern will. Manchmal hilft es auch. Manchmal kann die App den Vogel gar nicht ausmachen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Stare mit der App, also die App überhaupt nicht auf Stare reagiert zum
Beispiel. Ist aber auch hart. Also da macht jede, bei Stare
ist auch hart, genau.
Da macht jede KI schlapp.
Aber was ich eigentlich nicht verstehe, weil Stare, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist so der, also da brauche ich nur einen Ton zu hören und weiß sofort Stare,
ja, oder? Ja, aber du bist eben auch ein Mensch und ich glaube, das System, das System KI oder es funktioniert eben anders. Also
mit Melodien.
Das ist ja irgendwie auch, ist irgendwie auch beruhigend. Also wenn ein Stare oder auch Eichelhäher, ich hatte hier einen Eichelhäher, der hat neulich, ich weiß nicht, was der nachgemacht hat, aber der saß ja vor mir und die Merlin-App hat das natürlich nicht als Eichelhäher angezeigt. Und das ist ja auch irgendwie beruhigend. So. Aber erzähl weiter, sorry.
Genau, um dann einfach nur, dann habe ich so ein eine Sammlung in meinem Kopf, dann, der, und dann gucke ich das nach und das macht so richtig Spaß. Also da kann ich schon verstehen, das ist so ein bisschen der Hobbycharakter bei der ganzen Sache, den ich wirklich toll finde und wo ich sage, wie schön ist das bitte, aber sagen wir auch oft, aber wie schön ist das bitte, dass man sich selber in dem Moment so glücklich machen kann, ohne irgendetwas zu brauchen. Es ist eben diese Niederschwelligkeit. Und ohne jemandem weh zu tun, ohne jemanden zu belästigen, ohne die Natur in irgendeiner Form einzuwirken, ist schon toll.
Und es geht auch manchmal nur für 10 Minuten. Das heißt, also man muss nicht mal, also so niederschwellig, wie du sagst, es ist ein sehr niederschwelliges Hobby. Das heißt, man braucht nicht viel dazu, außer eben Zeit. Also ne, wir sind ja auch privilegiert, dass wir jetzt nicht von morgens 6 bis abends 22 Uhr irgendwelche Nebenjobs haben und so gerade über die Runden kommen. Das heißt, irgendwie stundenlang durch die Natur zu spazieren, das kann auch nicht jeder. Aber es geht eben auch mal 10 Minuten und es geht auch bei Fenster auf. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich Balsam für die Seele, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und überall, genau.
Und überall. Mhm. Und ich habe das ja vom Krötenzaun 1000-mal erzählt, dieses konkrete sich konzentrieren auf eine Sache. Und das geht eben bei Vogelgesängen ganz genauso oder bei Birding allgemein sogar noch besser, weil das, was du gerade erzählt hast, man ist manchmal wie in so einem Tunnel und ich bin inzwischen so, dass ich das ganz bewusst auch einsetzen kann und alles andere vergesse. Und das ist so, das ist so toll. Also
ja, genau, das ist super.
Ich mache hier auch so eine Runde. Also man kann ja über die, man kann ja auch über verschiedene den DDA zum Beispiel kann man ja auch bei Monitoring-Programmen mitmachen und so weiter und haben wir schon mal drüber geredet, aber ich mache zum Beispiel eine Runde, das heißt Monitoring häufiger Brutvögel und es ist jedes Jahr 4 Begehungen, immer dieselbe Route. So. Mhm. Und da hat man natürlich auch, also einfach um eine Veränderung abzulesen. Da geht es überhaupt nicht um seltene Arten, da geht es um Spatzen, Amsel, alles was da so rumfliegt. Ja. Aber das Tolle ist, dauert ungefähr 1,5 Stunden auf einer festgelegten Runde und danach, das ist einfach, das ist, man, danach ist man so gut drauf, man hat alles vergessen, was einen besorgt hat. Wirklich. Das kommt dann vielleicht wieder und so, ist ja auch logisch. Aber es ist so krass, wie das einfach für die Psyche gut ist, sich mal eine Stunde, anderthalb auf sowas zu konzentrieren.
Ja, genau.
Und ja, ja, deswegen, ja, sagen wir ja jedes Mal, aber gut, ihr hört uns immer noch zu.
Also kann man nicht, ja, das kann man nicht oft genug sein. Das sind ja unsere Gründe, warum wir überhaupt jetzt hier uns unterhalten. Das ist,
ja,
ist doch klar.
Redundanzen sind auch nicht immer schlecht. Ne?
Absolut.
Vielleicht erzähle ich einfach nochmal was vom Krötenzaun.
Nein. Mach doch nochmal den Krötenzaun.
Nein, das wäre jetzt wirklich mal langsam gut dieses Frühjahr. Nächstes Jahr erzähle ich euch gerne wieder, wie gut es ist, am Krötenzaun zu stehen. Oh
das war so, dann Kompliment. Reden wir jetzt reden wir über ein ganz besonderes Vögelchen.
Ja.
Was ich persönlich vielleicht, ich fange mal an, noch nicht gesehen habe. Dann aber auch wieder denke, vielleicht habe ich es doch mal gesehen, aber ich glaube es nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Es ist ein, es gibt, ich habe es nachgeguckt, in NRW gibt es 2020 gezählt, ich glaube noch 120 bis 150 Brutpaare.
Aha.
Das ist also wenig.
Ja.
Und dann auch sehr pointiert, lokal. Also in, lokal, genau. Aber ein toller Vogel würde ich mir auch gerne als Ziel setzen, den mal zu sehen. Und vielleicht habe ich ja, wenn ich dich besuchen komme, die Chance dazu. Jetzt Überleitung, weil du, und jetzt geht's los.
ja, jetzt kannst du dich nochmal hinlegen, Antonia, jetzt erzähle ich eine Viertelstunde. nein, ja. Ich glaube auch, dass du das Blaukehlchen noch nie gesehen hast, also weil es... Oder anders, eine Feststellung, die ich gemacht habe bei vielen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch meinem Bruder, der früher auch vogelbegeistert war, immer noch ist, aber mehr so auf Gartenvögel und so weiter. Dem habe ich auch ein Foto geschickt vom Blaukehlchen. Und das saß in einem Holunder und da meint er so, ah, vielleicht kommt das ja auch mal zu uns in den Holunder. Viele verschätzen, dass das Blaukehlchen und das Rotkehlchen komplett unterschiedliche Lebensräume besiedeln. Und dass sie praktisch eigentlich, sie sind verwandt, also das sieht man ja auch, und sie gehören beide zu den Fliegenschnäppern. Übrigens habe ich extra nochmal nachgeguckt, Familie Fliegenschnäpper, passt auch voll zum Verhalten. Mhm. Aber sie haben komplett andere Lebensräume, Raumansprüche, und das Blaukehlchen bewohnt eben gerne Schilfgebiete, feuchte Schilfgebiete, also Röhricht, man sagt dann Röhricht bestandene Biotope an feuchten Standorten. Und übers Rotkehlchen müssen wir nicht sprechen. Das ist da auch ein bisschen...
Ist in Köln ja überall hier.
Es ist halt auch einfach breiter aufgestellt, das muss man ganz ehrlich sagen. Das Rotkehlchen hat sich breiter aufgestellt und ist deswegen auch wirtschaftlich unabhängiger. Nein, aber das es ist so. Und deswegen... ist es auch wahrscheinlich, dass du mitten in Köln und auch sonst das Blaukehlchen vielleicht noch nicht gesehen hast. Und die Chancen steigen aber erstens, denn das Blaukehlchen ist eines der, ich sag mal, wenigen Arten, was in den letzten Jahren zunimmt. Also es wird auf Deutschland gesehen häufiger. Und das ist noch nicht ganz so klar, warum das so ist. Aber es ist ja erstmal eine schöne Nachricht. So, das heißt, es besiedelt tatsächlich Gegenden, wo es früher mal vorkam, aber wo es jetzt wieder vorkommt. Und es, wie gesagt, es ist nicht ganz klar, warum das so ist, aber ich nehme es erstmal so hin. Und ich habe auch eine kleine Blaukehlchen-Erfassung gemacht neulich. Und das war für mich nämlich auch der, ja, danach hast du ja gesagt, ich habe dir das geschrieben, da hast du gesagt, lass uns doch das Blaukehlchen machen. Weil das für mich ein so krass schöner Moment war, zu sehen, dass diese Arten dann doch da sind, wenn man weiß wo, und dass die da auch in Ruhe gelassen werden. Und genau, bei mir in der Nähe gibt's einfach so ein, da gibt's ein Naturschutzgebiet, das ist ein ehemaliger Moorstandort, der ist aber trocken gefallen. Da ist sehr viel Schilf, es ist immer noch feucht, aber eben kein Moor. Es ist sehr viel Schilf und Röhricht. Und ganz wichtig, das mag das Blaukehlchen, wenig Bäume. Das heißt, es mag wirklich die Sonne, es braucht so die Wärme, es braucht offenen Schilfbestand und jetzt nicht so ein Sumpf mit 100 Erlen dazwischen. Ja,
ja.
Und das war dort oder ist dort gegeben. Und dann habe ich ganz klar nachgeguckt, weil meine Aufgabe war es, die Blaukirchenreviere zu entdecken. Also nicht einfach mal zu gucken, sondern wirklich zu zählen. Und ich habe 7 singende Blaukirchen dann am Ende des Tages gehabt. Und das ist ganz schön toll, weil davor die Jahre waren da eben eher so 3. So, vielleicht liegt es daran, dass mal einer genauer hingeguckt hat oder woran auch immer, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Entwicklung und es hat so eine Freude gemacht, sich mit dieser einen Art mal einen Vormittag genau zu befassen. Also
ja, toll.
Und das habe ich so auch lange nicht mehr gemacht. Und auch wie man lernt, wie das Verhalten ganz anders ist, als man denkt zum Beispiel. Also das ist fast eher wie so ein Rohrsänger. Also gar nicht so rotkehlchenmäßig, sondern ja, eigentlich eher so ein, und der Gesang ist auch eher wie so ein Rohrsänger. Blaukirchen imitiert auch viel. Man muss sich da richtig reinfühlen in diese Art. Und nach einer Stunde war ich richtig drin und das war so toll. So.
Oh, wie aufregend, wie schön. Du hast mir ja auch 2 Fotos geschickt. Die ist ja auch ein wirklich wunderschöner Vogel.
Ja.
Am Anfang, wenn man den sieht, denkt man, ist das jetzt eine Verarschung? Ist das KI?
Ja.
Also für die, die sich mit dem Vogel noch nicht beschäftigt haben, der sieht wirklich aus, als hätte man... Also wenn man beim Stieglitz sagt, der wurde so in Farbe getaucht, dann bei dem Vogel auf jeden Fall auch. Das ist so auf einmal dieses blaue Lätzchen, was so wirklich so, das sieht aus, als wäre es einfach unter den Schnabel geklatscht worden.
Naja, und so ein dann, Blau, was so, also das ist ja wirklich, wie also viel Blaue, also ich weiß nicht, ob du da nachher noch drüber reden willst, in deinem, in dem Kulturbereich, ich habe mich damit nicht befasst, aber Blau ist ja selten in der Vogelwelt. Also, ist eine seltene Farbe. Und das macht's ja nochmal doppelt krass irgendwie. So ein strahlendes Blau. Es ist ja nicht irgendwie, es ist ja kein Graublau wie beim Kleiber. Es ist ja einfach ein Wow.
Ist ein richtiges Blau. Und dann dieser schwarze Halbkreis und dann dieses kräftige Braun darunter, dieses Rostbraun. Das ist ja auch interessant. Also das sind ja wie so Kreise, die unter dem Schnabel anfangen. Es ist schon ein wirklich und dann obenrum auch sehr interessant mit diesem weißen Streifen und
es hat ja so einen weißen Streifen über dem Auge auch, ne? Das geht oft
genau, unter. Dieser weiße es ist wirklich ein super interessanter Vogel, wenn ihr euch den mal anguckt. Also ich hätte gedacht, wenn man den mir so gezeigt hätte, ja, hier, das ist ein Vogel in Deutschland, hätte ich gesagt, nee, also erstmal, aber gut, also dann hat er ja auch diesen weißen Stern, so ein weißsterniger, sagt man, oder rotsterniges Blaukehlchen. Ich denke, bei dir war es weißsternig wahrscheinlich.
Genau, ne? Das rotsternige wird auch Tundra-Blaukehlchen genannt und das verrät schon, ist also praktisch eine Unterart.
Also nicht.
Und ist dann eher in, ich denke jetzt mal Sibirien, ich habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber genau. Und das hat dann eben den roten Stern, das ist dann dieselbe Farbe wie, glaube ich, wie dieser rostbraune Kragen. Und bei unseren Blaukirchen ist natürlich nochmal schöner, weil es hat den weißen Stern, wie so eine Blässe. Also in diesem Blau ist nochmal so ein weißer. Ja, also ich als Vogeldame würde sagen, da will ich, also mit dem will ich jetzt aber mal zusammen sein. Und das Krasse
ist, ja auch als Vogeldame. Ja.
Und ich finde, also kurz was zum Verhalten, weil ich habe Blaukirchen schon öfter in meinem Leben gehört, aber lebt eben im Röhricht, kann man also tatsächlich auch übersehen, kann man tatsächlich auch manchmal, wenn man kein Spektiv dabei hat oder nur ein kleines Fernglas oder so, dann ist es einfach natürlich auch schwer zu sehen. Also so wie diese Fotos, die wir kennen, präsentiert sich ja ein Vogel selten. Ne? So, aber das Tolle ist, jetzt zu dieser Jahreszeit, deswegen alle, die vielleicht eine Chance haben, in so Schilfbestände jetzt mal zu gehen und zu gucken, ist das Männchen gerade angekommen, jedenfalls bei uns im Osten hier. Und dass diese Männchen letzte Woche, die waren sowas von on fire, dass die alle oben auf so einer Schilfspitze saßen, gesungen haben und man konnte bis auf 20 Meter rangehen. Gar kein Problem.
Unglaublich.
So.
Unglaublich.
Und das habe ich auch nachgelesen, die sind nicht scheu. Sie leben eben nur dann im Laufe des Sommers im Röhricht. Dann haben sie ja auch da Junge und so weiter. Aber jetzt haben sie diesen klassischen Jizz. Sie sitzen am Rande dieser Bestände gerne in der Sonne und das singen sozusagen in die Welt hinaus. Ladies. Und was genau, und was ich auch nicht wusste, was ich dann beobachtet habe, und das liebe ich ja, wenn man sowas selber sich erarbeitet, die sind auch teilweise hoch auf die Weiden, also richtig hohe Bäume geflogen. Am Rand dieses Schilfbereichs gab es diese hohen Bäume und haben dann oben von der Spitze gesungen und haben sich dann so einen Singflug, wie so ein besoffener Schmetterling, sind die runter ins Schilf und haben dann kurz vor der Landung ihren Schwanz so aufgegabelt, wie ein, ja, auch wie ein Schmetterling. Und da blitzte genau dasselbe Rostrot hervor wie von der Brust. Also,
ach, wie schön.
Mega schön. Und ich kannte zum Beispiel diesen Singflug nicht und habe so viel gelernt durch diese 3 Stunden da im Schilf, weil ja, das war wie im Paradies, weil man wirklich richtig beobachten konnte, wie sich diese Tiere verhalten. Und das war einfach nur toll. Also es ist für mich jetzt schon ein Highlight in diesem Jahr, weil ich dadurch auch wieder mehr weiß über diese Art. Und das ist einfach, ja, es ist wirklich a dream gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja, ja, und vielleicht auch die Weibchen haben ja diese blaue Färbung nicht. Da kann man dann an den Schwanzaußenseiten so ein bisschen an diesem Rostrot, von dem du erzählt hast, den Vogel auch erkennen.
Ja, auch interessant.
Weil dieses Weibchen wird man wahrscheinlich noch schwieriger zu Gesicht zu bekommen. Und die Männchen habe ich jetzt auch gelesen, dass die auch nicht so lange singen. Also die singen scheinbar auch nur so lange, bis sie die Weibchen gefunden haben. Und wenn sie dann mit den Weibchen die Eierablage haben, dann wird auch aufgehört zu singen. Das heißt, so ab Ende Mai wird es dann auch stiller und dann wird es wahrscheinlich noch schwerer. Deshalb, jetzt ist die richtige Zeit, rauszugehen.
Jetzt ist die richtige Zeit. Und auch in der Methode, also wie gesagt, ich habe die ja hier für kartiert in diesem Naturschutzgebiet, um die Bestände zu erfassen. Und da war auch ganz klar festgelegt, jetzt, weil es kommt noch etwas erschwerend hinzu. In 2 Wochen ungefähr kommen die ganzen Rohrsänger zurück und dann kannst du das Blaukehlchen da überhaupt nicht mehr raushören. Und dann ist da dermaßen Rambazamba, was ja auch geil ist, aber jetzt war das Blaukehlchen dort mit den Rohrammern und angrenzend mit den Goldammern, ich überlege noch irgendwas, war da eigentlich sonst...
Mit dir noch.
Mit mir natürlich, ich als Rotköpfchen, weil ich mich natürlich mal wieder nicht eingecremt hatte, bin ich da durch die Gegend gestapft und ist genau das eingetreten, was du auch immer erzählst. Jetzt ist teilweise noch die Jahreszeit, keine Blätter an den Bäumen und so weiter, wo man einzelne Arten gut lernen kann. Und das Blaukehlchen, das weiß ich jetzt auch für ewig, so Anfang, Mitte April ist perfekt. Weil wenn da jetzt anfängt, so ein Rohrsänger mit rein zu brüllen, dann hast du also keine Chance. So, und das weiß ja auch, und das Interessante ist ja, das weiß ja auch das Blaukehlchen. Weil deswegen sitzt es ja gerade da so und gibt jetzt 2 Wochen Vollgas und denkt sich so, boah, hoffentlich kommt das Weibchen vor dem Drosselrohrsänger. Genau.
Ja, absolut. Es hat alles seinen Sinn. Soll ich den mal abspielen, das Blaukehlchen?
Ja, und ich würde gerne entweder das oder ich lese es nochmal vor, weil letztes Mal haben wir vergessen, Paris Vogelbuch vorzulesen und Paris Vogelbuch. Und ich würde gerne mal das heute auf jeden Fall nochmal machen. Also
dann mach das doch mal.
Ja, soll ich das erst machen?
Okay. Ja, mach doch.
Okay, also Blaukehlchen, Luscinia svecica, interessant, was auch immer das heißt, mein Latinum versagt, Luscinia svecica, 14 cm, Rotkehlchen großer Vogel mit auffälliger Kehlzeichnung, gemeinsam ist Männchen und Weibchen die rostrote Schwanzbasis, ein heller Überaugenstreif und ein dunkles Brustband. Kehle und Brust beim Männchen im Prachtkleid blau mit rotem oder weißem Stern, beim Männchen im Schlichtkleid und heranwachsenden Männchen blasser und ohne Stern. Jungvögel hell gesprenkelt mit rostroter Schwanzbasis. Gesang von Warte oder im Singflug anhaltendes, hektisches Geplauder, das zumeist mit sich beschleunigendem Djip-Djip beginnt und sich zu schnell trillerndem Tri-Tri klingendem Ting-Ting und ähnlichen Tonfolgen steigert, oft mit Imitationen. Mhm. Rufe leise klatschend, Chi-Chak-Chak, lebt an Ufern mit Büschen und Schilf, Birken, Weidendickichte der Tundra. Ich muss sagen, es war eines der schönsten Vogelbeschreibungen der letzten Zeit, die ich vorhin, das ist wirklich toll gewesen, muss ich sagen.
Haben Sie irgendwie gut gestartet, indem Sie erstmal die Merkmale aufgezeigt haben, die Männchen und Weibchen teilen?
Ja, Ja, das finde ich auch. Und dieses das hektische Geplauder, das zumeist mit sich beschleunigen im Tipp-Tipp. Und das stimmt, das habe ich mir auch gemerkt. Als ich mich dann reingehört hatte, durch die ganzen Imitationen ist es natürlich schwierig, aber der Anfang war immer wie so ein Motor, der so Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp-Tipp. So, und das, als hätte das so ein bisschen Startschwierigkeiten. Das habe ich geliebt. Und das hatten sie alle gleich.
Super, dann spiele ich jetzt mal ab.
Ja, bitte.
Ich fand die nicht so gut, aber wir hören mal rein.
Ja.
Also die Aufnahme meine ich. Ne?
Okay.
Ich fand die nicht so gut, die Blaukirche, wie die gesungen haben. Ja. Nein, hier, also es geht los.
Ja.
Ja, jetzt hat man diese
Startschwierigkeit.
Diesen Anfang, der immer schneller wurde, gehört.
Finde ich auch.
Okay,
genau.
Hat man gehört. Super.
Und das ist eigentlich eins der wichtigsten Merkmale, so zwischendurch. Und ich hatte auch eins dabei, das hat Rauchschwalben imitiert. Es hat also praktisch mitten im Gesang diesen Warnruf von Rauchschwalben gehabt. Das fand ich auch irre. Und das liegt ja auch daran, dass die sich teilweise das Überwinterungsgebiet teilen. Und das finde ich ja auch immer so... ja, ach, irgendwie auch süß natürlich mal wieder. Du denkst, diese Vögel, wo hängen die denn gemeinsam ab? Also, dass diese Vögel irgendwo im Nordafrika in einer Oase, habe ich nachgelesen auch, also Blaukirchen überwintern teilweise in nordafrikanischen Oasen. Und dann kommen da die Rauchschwalben auf dem Zug vorbei, bleiben dort ein bisschen hängen, weil da genug Insekten sind. Und dann fängt dieses Blaukirchen an, das in seinen Gesang einzubauen. Ist das nicht niedlich?
Ja, das ist eben... Das ist eben das Schönste. Ja, wie beim Star und bei anderen Vögeln hier beim Eichelhäher und so. Das ist die Vogelwelt ist man kann immer Neues erkunden. Das ist
auf jeden
Fall
daran. Ne? Genau. Und ich möchte noch mal kurz sagen, eine wichtige Sache oder die ich auch interessant finde, dass diese Art, dieses Rotsternige, also das, was in Sibirien lebt, das überwintert praktisch in Indien. Das finde ich auch cool, weil wir haben echt sehr selten Vögel in unserem Podcast, die letzten Endes Richtung Osten mehr oder weniger fliegen. Aber liegt natürlich daran, dass aus Sibirien kommend das auch einfach Richtung Süden ist. Ne? Aber unsere Blaukirchen überwintern eben im Mittelmeer und auch Nordafrika, sind also nicht ganz so lang und weit unterwegs wie die Arten, die südlich der Sahara überwintern. Und das zeigt sich natürlich auch daran, dass sie jetzt Anfang April zurückgekommen sind und nicht wie zum Beispiel der Pirol oder auch der Kuckuck. Mhm. Ne? Die kommen ja jetzt alle noch und das ist also auch typisch für diese Arten. Man kann so ein bisschen an dem Ankunftszeitpunkt im Brutgebiet spekulieren, wo sie überwintern.
Ja. Aber die Art vielleicht auch mal über die das Verhalten der Art, was ich interessant fand, ist, dass der Vogel sehr viel am Boden unterwegs ist.
Ja.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es sucht nach Essbarem auf dem Boden, ist also wie das Rotkehlchen, das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit, dann doch ein Vogel, der mit seinem spitzen Schnäbelchen nach Insektchen und kleinen Getier sucht auf dem Boden. Ich hätte bei dem Vogel dann eher gedacht, dass er im Röhricht bleibt oder im Flug vielleicht oder, aber ja, das fand ich noch interessant.
Ja, genau, und man kann deswegen das auch bei der Nahrungssuche gut beobachten, deswegen vielleicht haben wir ja doch Glück, wenn du hier Ende Juli mich besuchen kommst, ich weiß es nicht, wir versuchen es mal, weil es tatsächlich mitten im Schilf ja auch gar nicht so viel Nahrung findet, weil das ist letztlich auch eine Monokultur, also nicht ganz so schlimm wie jetzt ein Maisacker, der gespritzt wird, aber diese Randbereiche sind ja immer interessant für viele Arten. Also wo praktisch Schilf mit etwas Wasser auf Wiese trifft. Denn dort scheint die Sonne, da haben die Insekten wieder mehr Chancen, sich fortzupflanzen. Und deswegen sind in diesen Randstrukturen, egal ob im Wald oder im Schilf, ist die Artenvielfalt immer höher als mitten in irgendeinem Lebensraum. Weißt du? Weißt du?
Ja, so. Macht Sinn.
Naja, macht genau. Sinn. Und das ist auch nochmal so ein Tipp zum Beobachten. Also deswegen, also mein Kollege, der sich da auch gut auskennt, der hat auch gesagt, weil ich dachte, ich weiß ja gar nicht, wie viele Blaukehlchen noch mitten im Schilf gesungen haben, wo ich ja gar nicht hinkomme. Und er meinte so, wahrscheinlich keine, weil das tatsächlich, weil da einfach das zu dicht ist und am Ende dort auch viel weniger Insekten sind. Also die lieben diese Randstrukturen und das hat man auch gemerkt. Die sind immer hin und her geflogen zwischen diesen Weiden und diesen und dem Schilf, aber immer so am Rand. Und das ist natürlich toll zu beobachten.
Oh Mann, wie schön, dass ihr auch solche solche Orte noch habt. Ich meine, ich habe jetzt mal geguckt in NRW, wo man den vielleicht beobachten könnte. Und das ist dann tatsächlich oft im Ruhrpott.
Ja, ja.
Wo der Mensch dann, ich sag mal so, ökologische Nischen geschaffen hat, die da vielleicht jetzt durch den Kohleabbau noch bestehen. Und sonst im Münsterland, vielleicht für alle, die zuhören, könnt ihr natürlich auch nochmal selber googeln, aber im Münsterland kann man gucken und am Niederrhein.
Genau, also ich glaube, weil das auch in Ostfriesland und so, also Niedersachsen, da oben Richtung Nordsee, da sind die Dichten immer schon höher gewesen. Liegt aber auch natürlich an diesen feuchten Wiesen, die oft Gräben haben und die Gräben haben wiederum Wasser und Schilf. Mhm. Und das ist so ein typischer Lebensraum, so habe ich das Blaukehlchen eigentlich immer in meiner Kindheit, also mehr oder weniger abgestempelt als da oben an der Nordsee, so, da gibt's die noch. Und es breitet sich ja gerade weiter aus, deswegen kann es durchaus sein, dass es auch in NRW in diesen Bereichen, aber natürlich eher in einer in einem Streifen vom Niederrhein übers Münsterland und dann Richtung Nordsee, sich vielleicht auch weiter ausbreitet. Also ich würde die Chance nicht aufgeben, an alle, die aus NRW zuhören, jetzt bald mal rausgehen.
Ja, und jetzt, aber, genau, das ist wichtig.
Aber auch natürlich nicht rausgehen und in irgendwelchen Naturschutzgebieten im Schilf rumlaufen. Das muss ja jetzt auch nicht sein, aber so viel Vertrauen haben wir ja, dass ihr das nicht macht, ne? Genau, ja. Aber ja, auch interessant ist, dass das Blaukehlchen tatsächlich wenig Scheu hat, habe ich ja gerade schon gesagt. Also es ist schwer zu entdecken im Schilf, wenn es nicht gerade singt, aber wenn man es entdeckt hat und singt, dann hat man auch Chance, es zu beobachten. Und deswegen gibt es ja auch, achtet mal drauf, es gibt viele gute Fotos vom Blaukehlchen. Und das liegt daran, dass es natürlich durch diese Farbe ein wahnsinnig beliebtes Motiv ist, aber auch, dass es, wenn es so exponiert, oben auf dem Schilf sitzt oder wie auch immer, dann kann man gemütlich seine super Kamera einrichten und fotografieren. Das ist natürlich ein Vorteil dieser Art, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Art, die man gerne mal sehen würde. Also ich auf jeden Fall. Ich glaube auch viele andere. Es ist ein besonderer Langstreckenzieher. Und das ist ja auch wieder so, das sind ja die Vögel, wo ich mein Herz dann immer so, wenn ich so denke, boah, was ihr alles geschafft habt und wie weit ihr geflogen sind, wie mit den Schwalben, ist einfach ein unglaublich mutige, kleine Vögel, wenn man überlegt, dass sie da aus Nordafrika meistens zu uns rüber wieder fliegen. Das ist schon krass.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, bevor wir zur Kultur kommen, oder? Habe ich eine gute Überleitung zur Kultur, denn so wie viele Vogelarten war das Blaukehlchen tatsächlich zeitweise auch als Käfigvogel beliebt. Und natürlich wegen der Farbe, aber auch wegen dieser Lebendigkeit und Fröhlichkeit des Gesangs. Der ist zwar nicht so, ich sag mal schön oder melodiös wie von der Nachtigall, aber also Brehm, der bekannte Brehms Tierleben, kennen ja alle, ne? Hat in seinem Handbuch für den Liebhaber der Stuben- und Hausvögel das Blaukehlchen eingeordnet als Sänger zweiten Ranges, aber hebt die große Imitationsfähigkeit hervor. So, natürlich furchtbar, die Vorstellung, diesen Vogel, der in weiten Schilfgebieten lebt,
mit Lehmruten
im Käfig zu wissen und also schrecklich, aber ich finde, das ist eine Info, die interessant ist, dadurch hat man natürlich auch viel über den Gesang erfahren. Und ich bin ja ein Liebhaber alter Namen von Vögeln, die immer so viel aussagen auch über, oder oft mehr aussagen über die Arten als der heutige Name. Und andere alte Namen für diese Art waren nämlich Spiegelvögelchen, Wegflecklein, Blaukartell, Blaukröpfel, Blaukropf, blaukehliger Sänger, Schildnachtigall, Wassernachtigall oder Karlsvogel. Warum auch immer Karlsvogel. Keine Ahnung.
Aber wie interessant mit diesem, wie hieß das, was war der erste?
Spiegelvögelchen.
Meinst du, das war ein Vogel, der vom Spiegel, also die haben ja manchmal auch so Spiegel aufgehangen in den Kanarien.
Ich glaube, Vogel. Es liegt an dem Spiegel, an dem Stern, die Blässe.
Ah, okay.
Dieser, okay. Das würde ich eher sagen, aber ja, weiß ich nicht.
Kann natürlich auch sein. Vielleicht war er auch ein Angriffslustiger, der dann im Käfig sozusagen gegen den Spiegel, ne, sich ja, so als Männchen jetzt. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Ja, interessant, ganz schön. Ich liebe auch diese ganzen Namen und jetzt vielleicht der Blue Throat im Englischen, so heißt der Vogel, was ja eigentlich die genaue Übersetzung ist, was wir ja auch nicht oft haben.
Nee,
aber stimmt. In dem Fall Blue Throat, Blaukehlchen ist 1:1. Mhm. Gibt es natürlich auch hier im ornithologischen, biologischen Sinne schöne Zeichnungen, ganz tolle Fotos, wenn ihr ins Internet geht. Also sei es jetzt von dem weißsternigen oder dem rotsternigen, wirklich superschön, superschöne Bilder.
Ja.
Und ansonsten, was die Musik anbelangt, gibt es da auch etwas mehr, nicht ganz viel, aber ich habe so ein, zwei Songs mal auf unsere Gut zu Vögeln Playlist bei Spotify gelegt. Ich habe mich aber entschieden, heute ein Lied zu nehmen von Emilia.
Herbert Grönemeyer, Entschuldigung.
Von Herbert.
Nein.
Jetzt, wo du es sagst.
Ich hab dich unverschämterweise unterbrochen. Also von wem, wiederhol das nochmal bitte.
Von Emiliana Torini, ich weiß nicht, kennst du sie?
Ich habe sie sogar live gesehen. Und jetzt kommt's, ich habe sie in Island live gesehen.
Das ist toll.
Ja, sie ist ja halb Isländerin, halb Italienerin. Und das erste Album, als das erschien, war ich gerade in Island. Und das war alles die Isländer sind da ja irgendwie sehr locker drauf. Auf einmal hat die mitten in Reykjavik ein spontanes Konzert gegeben. Und
ach, wie schön.
Das war so. Also, einfach
das
mega.
Das freut mich, dass du sie kennst.
Ja.
Ich hab sie früh kennengelernt, ich glaube 2004 oder so, weiß ich gar nicht, fand ich ein Album sehr schön von ihr. Danach habe ich sie so ein bisschen aus dem...
Ich auch.
Habe ich sie so ein bisschen verloren, aber als ich dann auf meiner Recherche war, habe ich dann das Lied Birds entdeckt von ihr und das ist auf einem Album von 2008 und ich glaube auch, dass das Me and Amini heißt das, das bekannteste Album ist, weil da ist auch dieses Lied drauf, was dann Jungle Drum,
genau.
Das, glaube ich, das bekannteste Lied war in Deutschland.
Ja, das wurde ein bisschen überreizt. Das lief ja dann irgendwie überall, muss ich sagen.
Das war doch das Lied von Germany's Next Topmodel.
Das
daher
weiß ich
kam
gar
das.
Nicht. Okay, aber das ist das Album und ich war damals zu der Zeit nämlich, ich glaube im Sommer danach oder so, war ich nämlich dort. Und das ist genau das Album und ich glaube, das ist aber auch ihr Durchbruch gewesen, dieses Album.
Ja.
Und die Isländer sind ja sehr musikalisch und ich weiß noch, dass das für mich meine erste Islandreise damals war das so ein bisschen der Soundtrack dazu. Also richtig schön, ja.
Ja,
die anderen
eine
Lieder
tolle
vor
Stimme.
Allem. Also ich finde die ruhigen, langsamen Lieder richtig
schön. Ja, toll, genau.
Ja.
Ja, die hat eine wirklich sehr schöne Stimme und schreibt ja auch viel selber und wird auch manchmal mit Björk so ein bisschen verglichen von der, ich sag mal, Stimmgebung, Farbe, also dieses wie sie es ausspricht und so, es macht natürlich auch Sinn. Aber könnt ihr ja mal reinhören, Emiliana Torini und das Lied heißt Birds. Und bevor ich das jetzt abspiele, wir ziehen ja heute nicht, weil wir einen Vogel... Wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, das letzte Mal, dass wir den Gänsesäger machen wollen.
Ja.
Und dann haben wir jetzt das Blaukehlchen mit reingenommen.
Na, dann machen wir doch jetzt den Gänsesäger.
Ja, da würde ich sagen, lass uns doch den Gänsesäger das nächste Mal machen. Der hat's jetzt, ist doch auch schön, ein Wasservogel mal wieder.
Ja. Na, und vor allem freue ich mich, das Blaukehlchen habe ich ja jetzt reingeschoben bekommen, weil ich es intensiv gesehen habe und den Gänsesäger hast du ja intensiv dieses Frühjahr schon gesehen. Deswegen ist das doch super. Machen wir so.
Ja, so machen wir es. Und dann kommt jetzt hier Birds von Emiliana Torini. Und ich freue mich. Macht dir eine schöne Woche.
Danke,
Philipp.
Du auch.
Und wir hören uns alle sehr bald, ihr Lieben.
Ja.
Macht es jo.
Tschüss. Tschüssi.
Tschüss.
Let's stay awake and listen to the dog. Before the birds, before they all wake up. is the ending of a play, and soon begins another. Here, the leaves are blocked the way.
Curtains draw again.